Wir schauen uns gerade gemeinsam den Jakobusbrief an. Wahrscheinlich der früheste neutestamentliche Brief, den Gott durch seinen Geist inspiriert hat. Jakobus, er war ein Halbbruder von Jesus, der war ein Ältester der Gemeinde in Jerusalem, als er diesen Brief geschrieben hat. Er war sehr bekannt für seine außerordentliche Frömmigkeit. Er bekam den Spitznamen unter seinen Gefährten Jakobus der Gerechte. Es gab ein paar mehr Jakobus und dann haben sie so Spitznamen bekommen und er hieß Jakobus der Gerechte. Die frühen Gemeinden, die in den umliegenden Gebieten und in den umstehenden Ländern entstanden waren, sie wandten sich an Jakobus und sie wollten gerne von ihm hören, worauf sie achten sollten, was wirklich wichtig ist in der gegenwärtigen Zeit. Also schrieb Jakobus einen Rundbrief an die Gläubigen, also die ersten christlichen Gemeinden, die unter den Juden entstanden waren. Und bei all den unterschiedlichen Themen und wichtigen Themen, die es für den Gemeinden gab und die er auch anspricht, gibt es einen Schwerpunkt, der sich durch den ganzen Brief hindurchzieht. Etwas, was ihm ganz besonders wichtig war, was ihm offensichtlich besonders auf dem Herzen lag. Und das ist die Frage, wie zeigt sich echter Glaube? Wie wird echter Glaube an Jesus Christus im Leben offenbar? Im ersten Kapitel, da schreibt Jakobus, dass sich echter Glaube in Zeiten der Versuchung bewährt. Und am Ende des ersten und im zweiten Kapitel geht er darauf ein, wie sich echter Glaube ganz praktisch auch innerhalb der Gemeinde zeigen muss. Und es ist dabei wichtig zu beachten, dass Jakobus nicht evangelistisch schreibt. Das bedeutet, er schreibt nicht an Ungläubige, die Jesus noch gar nicht kennen oder die noch gar nicht davon gehört haben, was Jesus getan hat, denen er das Evangelium erst verkündet, um ihnen aufzuzeigen, wie sie zum rettenden Glauben kommen. Das ist nicht der Schwerpunkt von Jakobus, sondern er schreibt an solche, die sich Christen nennen, die Jesus als ihren Herrn und als ihren Gott anbeten. Aber es geht ihm nun darum, gerade solche, die sich Christen nennen, vor Selbstbetrug zu bewahren und sie aufzufordern, ihren eigenen Glauben auch zu prüfen, sich wirklich gewiss zu werden, ob das, was sie als Glauben bekennen, ob das wahrer Glaube ist oder vielleicht nur ein Schein. In unserem heutigen Predigttext geht es um ein recht schwieriges Thema. Ein schwieriges Thema sowohl damals als auch heute. Aber genau das ist der Grund, warum Jakobus es in seinem Brief aufgreift und das ist auch der Grund, warum es für uns heute Morgen wichtig und auch hilfreich ist, auf Jakobus zu hören und von ihm zu lernen. Das Thema heute ist das Gesetz des Christen. Das Gesetz des Christen. Und hier lesen wir aus dem Jakobusbrief, die Kapitel 2, die Verse 8 bis 13. Jakobusbrief, Kapitel 2, Abvers 8. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Vielleicht habt ihr bemerkt, in diesen wenigen Zeilen kommt ein Wort besonders häufig vor, und das ist Gesetz. Das kommt in vielen christlichen Predigten, in vielen Gemeinden kommt es nicht so häufig vor, bei Jakobus kommt es häufig vor. Es ist ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Und heute in den Predigten kommt es nur noch selten vor. Und dann, und wenn, dann hoffe ich im negativen Sinne, also als Gegensatz zur Gnade, dass es aufgegriffen wird. In unserer evangelischen und reformierten Überzeugung ist es uns als Gemeinde sehr, sehr wichtig, das Gesetz vom Evangelium zu unterscheiden. Das ist eine der Grundlagen auch reformierter Theologie. Das bedeutet, dass wir lehren, dass aus Verdienst durch die eigenen Werke des Gesetzes kein Mensch gerettet werden kann. Und dass die Rettung allein aus Gnade und allein durch Glauben an Jesus Christus besteht. Kein Mensch kann sich rühmen. Kein Mensch kann stolz auf seine Leistung schauen und sagen, hier Gott, was kriege ich dafür? Das ist nämlich eine Gefahr, die tief in unserem menschlichen Herzen steckt. Dass wir denken, das Gesetz Gottes, das was er sagt, was wir tun sollen, es ist wie so ein Kaufvertrag für ein Haus im Himmel. Und unsere guten Werke sind sozusagen die Ratenzahlungen. Bis wir alles abgezahlt haben und dann dürfen wir in unser Haus im Himmel einziehen. Aber das ist eine große Täuschung. Egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie viel Mühe du gibst, egal wie viel Lob und Anerkennung du von deinen Nachbarn bekommst und von denen, die auf dich schauen. Du kannst durch deine Taten, du kannst durch deine eigene Gerechtigkeit nichts Gutes vor Gott verdienen. Nicht mal einen Pappkarton im Himmel kannst du dir verdienen durch das, was du an gerechten Werken, an guten Werken vollbringst. Nein, das Heil ist allein aus Gnade von Gott und allein durch Glauben an Jesus Christus. Jesus ist unser Stellvertreter geworden. Gott ist Mensch geworden, um am Kreuz zu sterben, weil es keinen anderen Weg gab, dass Sünden von uns Menschen vergeben werden können. Er hat bezahlt mit seinem gerechten und sündlosen Leben, damit Sündern wie dir und mir vergeben werden kann. Allein in ihm können wir Vergebung für unsere Schuld und Frieden mit Gott haben. Und das ganz unverdient. Allein aus Gnade. Nicht durch gute Werke, nicht indem wir uns irgendetwas verdient haben, sondern allein, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Wenn wir glauben, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Dass seine Gerechtigkeit ausreicht, um uns den Himmel zu schenken. Er ist unser König und unser Retter. Doch nun gibt es eine andere Gefahr. Und die besteht darin zu sagen, ach prima, jetzt wo ich Christ bin, ist mir der Himmel geschenkt und ich habe mit dem Gesetz einfach nichts mehr zu tun. Das Gesetz, es war nützlich, als ich noch gar nicht Jesus kannte, damit ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich vielleicht doch gar nicht so gut bin, wie ich dachte. Aber jetzt glaube ich an Jesus und jetzt gehöre ich zu ihm, jetzt spielt das Gesetz gar keine Rolle mehr für mich. Doch Jakobus, er beschreibt einen anderen Weg für die Christen und offensichtlich war es wichtig, dass er diesen Weg auch den frühen Gemeinden in seiner Zeit aufzeigt. Die Rolle des Gesetzes im Leben eines Gläubigen beschreibt er mit zwei besonderen Titeln, die nur er so nennt. Zum einen nennt er es das königliche Gesetz und zum anderen das Gesetz der Freiheit. Und ich hoffe, dass jeder hier nach der Predigt sagen kann, ja, ich will als Christ dem Gesetz des Königs und dem Gesetz der Freiheit folgen. Diese beiden Titel des Gesetzes, sie sind auch unsere beiden Hauptpunkte der Predigt. Das erste ist das königliche Gesetz, ein Aufruf zur demütigen Heiligung. Das königliche Gesetz, ein Aufruf zur demütigen Heiligung. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Nun, was ist das königliche Gesetz? Was meint Jakobus hier? Der Begriff königliches Gesetz, kann unterschiedlich verstanden werden. Vielleicht meint er den König unter den Gesetzen, also das Wichtigste oder das Oberste der Gesetze und meint damit eben das Gebot der Nächstenliebe. Wahrscheinlicher ist aber, dass er mit dem König den Geber des Gesetzes meint, also das Gesetz vom König. Gott ist König, er hat die Autorität, er hat die Herrschaft, er hat das Gesetz gegeben, er hat die Gebote bestimmt. Jakobus könnte hier also bestätigen, die Gebote, die Gott, der König, selbst gegeben hat, nicht die Menschengebote, die auch im Judentum dazugekommen waren, die sind das Gesetz, an das wir uns halten sollen. Aber ich glaube, Jakobus meint diesen Begriff noch etwas spezifischer. Und zwar das Gesetz des Königreiches, von dem Jesus der König ist. Er schreibt hier die Christen an. Und er macht nicht nur eine Unterscheidung von dem, was Gottes Gesetz ist und was Menschengesetz ist, sondern er betont hier ein Gesetz, das zu König Jesus gehört. Das bedeutet zum einen, dass die Gebote, die nur auf Jesus hinweisen sollten, wie zum Beispiel die Opferrituale und all dieses Zeremonialgesetz, das ist in Christus abgetan. Das betrifft nicht sein Reich. Aber es geht hier um das Moralgesetz. Aber das Moralgesetz, also was wir zusammengefasst finden in den 10 Geboten, nicht als eine Leiter, mit der wir in eigener Kraft in den Himmel aufsteigen können, wie viele es sich vorstellen, sondern als ein Maßstab von dem, was König Jesus gefällt und was er von seinen Untertanen fordert. Von denen, die zu seinem Reich gehören. Von denen, die sagen, Jesus ist unser König. Denk mal, wie Jesus in der Bergpredigt über das Gesetz spricht. Er sagt, er löst es nicht auf, sondern er erfüllt es. Und in der Bergpredigt geht es nicht um ein neues Gesetz, sondern es geht um das Moralgesetz im Alten Testament. Aber dann erklärt Jesus, wie das Gesetz wirklich gemeint ist. Nicht durch die äußere Form und durch die äußere Tat allein wird es erfüllt, sondern durch eine innere Veränderung, eine Herzensveränderung. Die Bergpredigt zeigt uns nicht auf, wie ein Mensch sich selbst retten kann, sondern wie ein geretteter Mensch leben soll, über den König Jesus herrscht. Ein Leben, das Jesus selbst verändert hat, wie es aussehen soll. Und wenn ich Jakobus richtig verstehe, dann schreibt er hier nicht nur Gesetz, weil die Leser damit einfach das Alte Testament oder die Bücher Mose mit den 613 verschiedenen Geboten verstehen würden, sondern er nennt es königliches Gesetz, damit sie es verbinden mit dem Königreich Christi, zu dem sie als Gläubige gehören. Und sie sollen es verstehen, nicht als Kaufvertrag, sondern als Verhaltensregel, als Maßstab von dem, was Jesus gefällt und was er von uns fordert. Aber was bedeutet es, dem Gesetz, dem königlichen Gesetz, es wirklich zu erfüllen? Ja, Jakobus schreibt ja hier, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Erfüllen ist ein Wort, das Jakobus häufiger gebraucht in seinem Brief. Es heißt so viel wie vollkommen machen, vollständig sein, vollenden. Und tatsächlich wünscht er, dass der Glaube der Christen wirklich vollkommen ist. Und dazu gehört, dass auch das königliche Gesetz in guter Weise erfüllt wird. Nun, Jakobus lehrt hier keine Werksgerechtigkeit. Jakobus wird oft missverstanden. Er lehrt auch keinen Perfektionismus, als ob ein Mensch dem Gesetz ohne Sünde und Fehler alles halten könnte. Auch ein Christ bleibt ein Sünder. Und er kommt in diesem Leben niemals zu dem Punkt, wo er sagen kann, oh, ich sündige nicht mehr. Es gab in der Kirchengeschichte manche, die Tage zählten, wo sie meinten, sie hätten nicht mehr gesündigt. Das ist nicht das, was Jakobus lehrt. Worum es ihm aber bei diesem vollständig Erfüllen geht, ist, dass das Gesetz als Ganzes angenommen wird, also allumfassend und beständig. Und dass wir Christen uns nicht selbst betrügen. Die Christen sollen sich nicht nur ihre Lieblingsgebote aussuchen und sagen, also die befolgen wir und die anderen, ach, die schmeißen wir über Bord, die sind nicht mehr so wichtig. Nein, das königliche Gesetz soll nach der Schrift erfüllt werden, sagt er hier. Also so, wie das Wort Gottes es gemeint hat, nämlich, dass es uns überführt von unseren Sünden. Dass es uns aufzeigt, dass da böse Gedanken und verkehrte Lüste und Hass und Neid und Gier und Stolz in unseren Herzen sind, aus denen hervor all die Sünden treten. Als Christen brauchen wir das Gesetz, damit wir merken, hier ist noch etwas verkehrt in unserem Herzen. Wir sind noch Sünder. Auch wir, die wir an Jesus glauben. Auch wir, die wir darauf vertrauen, dass er all unsere Sünden vergeben hat. Wir sollen das Gesetz erfüllen nach der Schrift und nicht nach der Meinung der Menschen, nicht nach unserem stolzen Herzen, nicht in dem Gedanken, wir könnten das aus dem Gesetz eine Art Verdiensturkunde machen, dass wir uns dann schön in unsere Arbeitszimmer hängen oder eine Siegermedaille daraus schmieden. Oh nein. Es zeigt, wie oberflächlich und wie ignorant wir das Gesetz verstehen, wenn wir meinen, wir könnten sagen, ach ja, das machen wir alles. Das tun wir alles. Wir sind vollkommen darin. Aber echter Glaube zeigt sich darin, dass wir uns vom Gesetz Gottes überführen und zurechtweisen lassen. Dass tatsächlich da, wo wir das Gesetz Gottes lesen, wo wir das Wort Gottes lesen, wo es uns trifft und wir merken, oh ja, hier mangel ich. Oh, hier komme ich noch zu kurz. Hier tue ich noch nicht das, was Gott gefällt. Dass es mir zu einem Spiegel wird, in dem ich erkenne, wo ich noch falsch denke und wo ich noch falsch rede und wo ich falsch handle. Jakobus, er erklärte im Abschnitt zuvor, dass die Christen in den Gemeinden die Reichen und in der Gesellschaft Angesehenen oft bevorzugt haben. Aber die armen Christen, die in die Gemeinde kamen, die auch den Gottesdienst besuchten, die wurden verachtet. Die wurden respektlos, lieblos, einfach übergangen. Und darum greift Jakobus hier das Gesetz auf, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er ermahnt damit die Christen, ihr könnt euch nicht aussuchen, wen ihr als euren Nächsten lieben wollt. Zum Beispiel nur die Reichen oder nur die, von denen ich mir erhoffe, dann selber einen Vorteil zu haben und ein bisschen Gunst bei ihnen zu bekommen. Und ihr könnt auch nicht sagen und euch aussuchen, na, also ich bin meiner Frau treu. Ich habe ein wirklich vorbildliches Familienleben. Das ist so beispielhaft und so vorzeigbar. Also das muss genügen als Zeugnis für meinen Glauben. Hier bin ich richtig stark. Und dann kommt es auch nicht so darauf an, dass ich eine viel zu scharfe Zunge habe und auch ein stolzes Herz. In dem einen Bereich, da bin ich so stark, da könnt ihr auf mich schauen. Und das andere, komm, das ist für mich nicht so wichtig. Jakobus schreibt, du bist ein Gesetzesbrecher. Du bist ein Übertreter und du förderst damit Sünde. Du lässt der Sünde einfach freien Lauf, wenn du das Gesetz in dem einen Teil ernst nimmst und in dem anderen Teil sagst, ach, das betrifft mich nicht. Du darfst nicht einfach zufrieden sein, wenn du nur in einem Bereich treu nachgehst. Und etwas anderes, was Gott in seinem Wort als wichtig beschreibt, einfach sagst, ach, das betrifft mich nicht. Das geht mich nichts an. Das interessiert mich nicht. Das ist mir zu schwer. Die Christen, sie achten vielleicht besonders auf sexuelle Reinheit in der schon damals pervertierten Kultur. Es war ein Markenzeichen für sie, dass sie manche Orte mieden, dass sie eine andere Moral hatten, wie sie mit Frauen umgingen, mit denen sie nicht verheiratet waren. Es fiel auf. Aber Jakobus, er schreibt ihnen, wenn ihr den Armen in eurer Mitte verachtet, dann ist es eine Form des Mordes. Ihr könnt noch so stolz sagen, dass ihr keine Ehebrecher seid, wie fast alle eure Arbeitskollegen, dass ihr nicht irgendwelche schmutzigen Sachen anschaut, wie fast alle eure ungläubigen Freunde. Aber gleichzeitig verachtet ihr jemanden in eurer Mitte. Ihr seid Mörder geworden. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, erklärt Jesus nämlich, zu dem Gebot, du sollst nicht töten, dass schon der Zorn im Herzen oder die Verachtung des Nächsten mit Bezeichnungen wie Racker oder Narr eine Übertretung dieses Gesetzes ist. Es ist hier im Herzen bereits. Jakobus erklärt in unserem Text, dass wir das ganze Moralgesetz ernst nehmen müssen und uns aufrichtig darin prüfen sollen. Es reicht nicht zu sagen, naja, also 90% ist schon ein ganz guter Wert. Damit drücke ich schon mal eine ordentliche Wertschätzung aus. Stell dich mal vor, Stiftung Warentest gibt eine Beurteilung von Waschmaschinen. Und eine Waschmaschine, sie erhält das Resultat 90%. Oh, das ist ein gutes Ergebnis. Eine Kaufempfehlung. 90% von der Beurteilung eine scheinbar sehr zuverlässige Waschmaschine. Oder eine Medizin, sie wird geprüft und sie wirkt zu 99%. Oh, dann ist das ein hervorragendes Ergebnis. Oh, die Medizin, die scheint tatsächlich wirksam zu sein, nützlich zu sein. Aber wenn ein Ehemann zu seiner Frau sagt, liebe Frau, ich war dir 9723 Tage treu, aber einen Tag habe ich dich betrogen. Was ist der Mann dann? Ein ziemlich treuer Mann? Nein, er ist ein Ehebrecher. Es reicht. Ein Tag, an dem er die Ehe bricht. Und er ist ein Ehebrecher. Und wenn dieser Mann sagt, aber du kannst mich doch jetzt nicht so anklagen. Ich war 9723 Tage treu. Zählt das denn gar nicht bei dir? Was zeigt es? Er hat keine Ahnung, worum es geht. In der Ehe, in der Treue, in der Liebe, in der Gemeinschaft. Er hat keinen Sinn dafür, wie schwer diese Sünde ist, die er begangen hat. Dass es hier um eine Beziehung geht und nicht nur um eine Sache. Nicht nur, Hauptsache ich war mehr Tage treu, als dass ich untreu war. Und wisst ihr, genauso müssen wir auch mit der Gemeinschaft mit Gott umgehen. Es ist erschreckend und erschreckend selbstzufrieden, wenn wir mit der Sünde umgehen, wie dieser treulose Ehemann. Der sagt, aber Gott, ich habe doch eigentlich mehr Gutes gemacht als Schlechtes. Sondern wir müssen erkennen, wie verheerend Sünde ist. Wie beziehungsschädlich Sünde ist, wie lieblos Sünde ist, wie zerstörend Sünde ist. Und davon überführt werden, davon uns selbst erschrocken sein. Und Jakobus, er begründet die Bedeutung, dass das ganze Gesetz zu halten so wichtig ist, nicht mit der Einheit des Gesetzes, dass es halt alles irgendwie zusammenhängt, sondern mit der Einheit des Gesetzgebers. Das ganze Gesetz ist ein Ausdruck von dem, was Gott gefällt, was seinem Wesen entspricht, woran er wohlgefallen hat, was gut ist und was ihn ehrt. Und jede Sünde, mag sie noch so klein sein in unseren Augen, ist ein Vergehen gegen den König selbst, der das Gesetz gegeben hat. Und mit jeder Sünde stellen wir uns gegen Jesus, unseren Herrn. Betrüben die Gemeinschaft. Aber wir gebrauchen das königliche Gesetz richtig und erfüllen es zum Guten, wenn wir nicht stolz behaupten, wie der reiche Jüngling, ich habe alles gehalten von Jugend an, sondern wenn wir uns überführen lassen, wenn wir uns zurechtweisen lassen, wenn wir uns treffen lassen von dem Gesetz Gottes. O Herr, hier fehlt es mir an Liebe, ich erkenne es, dein Wort sagt mir, dass ich lieben soll. Aber ich habe so ein stolzes Herz. Bitte vergib mir. Oder Herr, ich ehre meinen Vater und meine Mutter und die Autorität haben über mir. Ich ehre sie nicht so, wie ich sollte. Ich habe solch eine rebellische Haltung in mir. Bitte vergib mir. O Herr, ich danke dir für deine Gnade im Kampf gegen die unreinen Lüste. Aber ich habe Schwierigkeiten, deinen Tag heilig zu halten. Oder mein Herz vor Neid zu bewahren. Bitte, hilf mir. Das soll das Gesetz bewirken in dir. David schreibt im Psalm 51, wir haben ihn gerade gesungen, wir haben ihn gerade gelesen. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das königliche Gesetz zu erfüllen bedeutet also, das Gesetz ernst zu nehmen in all seinen Stücken, in all dem, was es sagt. Nicht nur da, wo wir sagen, hier können wir gelobt werden vom Gesetz, sondern gerade da, wo es unser Herz überführt, wo es unsere Sünden aufdeckt. Und es soll uns bringen zu Jesus. Soll uns dahin bringen, dass wir sagen, Herr, bitte vergib mir. Ja, Jesus, unser König, ist für unsere Sünden gestorben, wenn wir an ihn glauben. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Das Verdammungsurteil ist abgetan. Wir haben Frieden mit Gott. Aber wenn das bedeutet, dass es dir egal ist, wie du lebst, und was du für ein Zeugnis von deinem König gibst, wenn es bedeutet, dass du überhaupt keine Bereitschaft zeigst, deine Sünden zu erkennen und täglich darüber Buße zu tun, dann kennst du den König und sein Gesetz nicht, wie du es solltest. Dann ist dein Glaube nicht das, was du sagst, es ist. Gebrauche das Gesetz. Lies die Bibel und die Forderungen, die Gott in seinem Wort stellt, das, was ihm gefällt, das, was er für gut erklärt, und das, was er für böse beurteilt. Und bedenke und prüfe dich selbst. Wo fehlt es mir? Wo ermahnt mich das Wort Gottes? Welche Sünden deckt es auf in meinem Herzen? Was überführt es von dem, wie ich rede oder wie ich handle? Meine ganz praktische Hilfe kann der kleine Katechismus sein. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, es ist ganz wunderbar. In der Betrachtung der 10 Gebote am Ende von dem kleinen Katechismus, da wird erklärt, was diese Gebote fordern und was damit beinhaltet ist und was verboten ist in diesem königlichen Gesetz gemäß der Schrift. Und es hilft, das eigene Herz zu prüfen. Es hilft, wenn man das durchgeht, einmal zu schauen, oh, wie steht es mit mir darin? Und nicht einfach nur zu sagen, okay, ich bin kein Ehebrecher, aber zu sagen, oh, liebe ich meine Frau, wie ich es sollte? Habe ich Gedanken der Treue? Aber es dient uns Christen auch als Unterweisung, dieses königliche Gesetz. Dass wir lernen, was gefällt Jesus? Wie können wir ihn verherrlichen? Was können wir tun, so dass Christus groß gemacht wird in unserem Leben. Calvin, er nennt das Gesetz einen Schlagstock in Gottes Hand, der uns von unserer Sünde überführt, aber auch einen Gehstock in der Hand des Christen, mit dem er lernt, mit Gott zu wandeln. Ein wunderbares Bild. Wir lernen durch das Gesetz, wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben, wie es ihm gefällt. Wie können wir Gott ehren? Wie können wir so leben, wie es Gott verherrlicht? Und wir müssen nicht raten, wir müssen nicht irgendwie ein bisschen gucken, ich versuch's mal und guck, was da hinten rauskommt, sondern er hat uns ein Wort gegeben, um uns zu zeigen, das gefällt mir. Manchmal ist es in Beziehungen ein Problem, dass man irgendwie eine Forderung hat, eine Erwartung hat, aber man kommuniziert es nicht und sagt, oh, mein Partner soll es mir von den Augen ablesen, was ich mir wünsche. Nun, Gott geht nicht so vor mit uns. Er sagt hier, das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, woran ich gefallen habe. Wenn du das tust, oh, das wird mich ehren. Das wird die Gemeinschaft fördern. Die Gesetze zeigen uns sehr deutlich auf, was Gott unter Liebe versteht. Und wie er Liebe definiert. Es ist auch unter Christen sehr populär zu sagen, als Christen haben wir kein Gesetz mehr. Wir werden vom Geist geleitet. Oder wir haben nur das Gebot der Liebe und nicht mehr die einzelnen Gesetze. Nun, das ist beides ganz, ganz wunderbar und auch notwendig. Den Geist, die Leitung des Geistes und das Gebot der Liebe. Aber wer damit begründet, dass das Gesetz nutzlos ist, der zeigt, wie wenig er den Geist Gottes kennt, der diese Worte des Gesetzes inspiriert hat. Und wie wenig er die Liebe kennt, von der Christus spricht. Denn wenn wir einfach nur sagen, okay, unser Maßstab, unser Gesetz ist einfach nur die Liebe, wisst ihr, was dabei rauskommt? Es bleibt einfach ganz vage, so dass es mich nicht überführen muss. Und wir verändern den Maßstab für Liebe. Es endet oft mit einer anderen Definition von Liebe, die zum Beispiel unserer Kultur entspricht, die unsere Gesellschaft bestimmt. Oder im schlimmsten Fall irgendwelche Filme prägen. Dass wir sagen, unser Gebot ist Liebe. Was ist Liebe? Ja, das, was ich in den romantischen Filmen sehe. Oder was ich in irgendwelchen Liebesromanen lese. Und das ist Liebe? Aber Gott, er definiert mit seinem Gesetz, was Liebe ist. Er definiert mit seinem Gesetz das, wohin uns der Geist leiten will. Und darum ist es uns eine Unterweisung, eine Hilfe zu sehen, leitet der Geist mich darin, in diese Richtung? Ist das die Liebe, die in meinem Leben gefördert wird durch Christus, der wirksam ist in mir? Oder kehrt mein Herz in eine ganz andere Richtung? Weit ab von dem, was Gott in seinem Wort als gut und liebevoll beschreibt. Nun, darum ist dieses königliche Gesetz für uns Christen ein Aufruf zur demütigen Heiligung. Demütige Heiligung. Wo wir uns demütig überführen lassen von unseren eigenen Sünden. Weil wir das ganze Gesetz ernst nehmen und nicht nur ein paar unserer Lieblingsgebote herausnehmen und sagen, nur daran wollen wir uns messen lassen. Und da, wo wir uns vom Gesetz unterweisen lassen und uns anspornen lassen zur Heiligung, weil wir wissen, das ist das, was Gott gefällt. So kann ich in der Gemeinschaft mit Gott wachsen. Weil wir lernen, was Gott gefällt, wie wir leben sollen. Und dann gebrauchen wir das königliche Gesetz schriftgemäß. Ja, königlich. Das königliche Gesetz, ein Aufruf zur demütigen Heiligung. Und der zweite Punkt ist dieser, das Gesetz der Freiheit, ein Aufruf zur dankbaren Barmherzigkeit. Jakobus, er schreibt, redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Hier führt Jakobus nun noch einen weiteren Titel an. Er verknüpft hier das Gesetz mit Barmherzigkeit. Eine merkwürdige Verbindung, oder? Was hat denn Gesetz mit Barmherzigkeit zu tun? Sind das nicht völlige Gegensätze? Nun, was ist das Gesetz der Freiheit? In Jakobus 1, Vers 25 schreibt er sogar schon von dem vollkommenen Gesetz der Freiheit. Das Gesetz der Freiheit meint nicht die Freiheit vom Gesetz, sondern das Gesetz der Befreiten. Das ist ein Unterschied. Hier ist die Rede von der Verantwortung, die wir als solche haben, die aus Gnade allein in Christus befreit wurden. Befreit aus der Herrschaft der Sünde, aus der Knechtschaft des Teufels, aus dem geistlichen Tod heraus, wo wir nichts Gutes tun konnten. Durch die Sünde, die in uns war, die uns beherrschte. Das Gesetz der Freiheit bekräftigt aber diese Besonderheit, dass das Gesetz uns in einen ganz neuen Zustand betrifft. Wir haben Leben empfangen. Christus hat uns frei gemacht. Er hat uns Leben geschenkt vor dem allmächtigen Gott. Wir sind geistlich neu geworden. Neue Menschen. Wir sind wiedergeboren. Wir haben neue Herzen und einen neuen Willen, eine erneuerte Gesinnung, eine Freude am Guten, die wir vorher nicht hatten, eine Liebe zu Gott, die unser heißes Herz nicht kannte. Gehörst du zu den Befreiten? Dann denk nicht nur darüber nach, Befreiung vom Gesetz, sondern ist es eine Realität in deinem Leben, dass etwas neu geworden ist in deinem Leben. Dass dein Herz neu geworden ist. Dass dein Wille neu geworden ist. Dass deine Liebe neu geworden ist. Dass deine Sehnsucht neu geworden ist. Dass deine Hoffnung neu geworden ist. Weil du Christus kennengelernt hast. Weil du an ihn glaubst. Hast du das erlebt in deinem Leben? Dass du zurückschauen kannst und sagen kannst, ich bin nicht mehr derselbe wie früher. Gott hat etwas verändert in meinem Leben. Ja, dadurch, dass Jesus uns frei gemacht hat von der Sklaverei der Sünde, ist das, was Gott von uns verlangt, kein drohendes Gesetz mehr, sondern ein Gesetz, das unsere Befreiung bezeugt. Das aufzeigt, ja, hier ist jemand frei geworden. Wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir sind befreit zur Liebe, weil Christus, unser Retter, für unsere Sünden die Todesstrafe auf sich genommen hat, die wir eigentlich verdient haben. Und jeder, der wirklich an Jesus glaubt und ihm vertraut, der ist befreit zu einem neuen Leben. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber jetzt steht hier, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Nun, wie passt das denn zusammen? Inwiefern werden Christen durch das Gesetz der Freiheit gerichtet? Sind wir nicht durch Jesus dem Gericht entkommen? Müssen wir jetzt doch noch irgendwie etwas leisten, um in den Himmel zu kommen? Obwohl wir an Jesus glauben? Oh nein, nein. Aus Gnade allein, durch Glauben allein, in Christus allein. Wir können es nicht oft genug wiederholen. Aber wie die Reformatoren so wunderbar betonten, der Mensch wird gerechtfertigt durch Glauben allein, aber nicht durch Glauben, der alleine bleibt. Er hat stets die Liebe bei sich. Was heißt es nun, dass die Gläubigen, an die Jakobus hier schreibt, vom Gesetz der Freiheit gerichtet werden? Zunächst einmal lehrt die Bibel, dass alle Menschen bei der Wiederkunft Jesu vor den Richterstuhl Christi treten werden. Ist dir das bewusst? Alle Menschen, die schon gestorben sind, sie werden auferweckt werden und werden vor den Richterstuhl Christi treten. Genauso wie die zu der Zeit noch leben werden. Und die Ungläubigen, alle die Gott nicht kannten, die ihm nicht dienen wollten, die irgendwelchen anderen Götzen hinterherliefen, sie werden vor den Richterstuhl Christi treten, wo sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen werden wird, dass Christus der Herr ist. Aber genauso werden auch die Gläubigen vor den Richterstuhl Christi treten. Das lehrt Jesus. Zum Beispiel in Matthäus 25 und das lehrt auch Paulus in 2. Korinther 5 und Johannes in Offenbarung 20 und so weiter. Alle Menschen aus der Vergangenheit und der Gegenwart und alle, die noch kommen werden, alle Menschen, ob Ungläubige oder Gläubige, sie werden vor den Richterstuhl Christi treten. vor den Herrn aller Herren, vor dem König aller Könige. Und sie werden Rechenschaft abgeben. Sie werden sich verantworten müssen. Und dann wird vor allen offiziell offenbar, wer ein Christ ist und wer nicht. Wer wirklich echten Glauben hat und wer nur scheinbar gläubig war. Wer wirklich zu Jesus gehört und wer nur sagte, Herr, Herr, haben wir nicht. Zu dem Jesus spricht, ich kenne dich nicht. Weiche von mir, du Übeltäter. Da wird vor dem Richterstuhl Christi wird nicht das äußere Bekenntnis entscheidend sein und nicht, ob jemand an den Sakramenten der Gemeinde teilgehabt hatte, sondern ob der Mensch wiedergeboren wurde durch das lebendig machende Wort des Evangeliums. Ob Gott neues Leben in dir geschaffen hat, das wird entscheidend sein. Ob die Gnade Gottes wirksam war in deinem Leben, nicht nur äußerlich, sondern inwendig. Hast du neues Leben bekommen? Hat der Glaube dich tatsächlich mit Christus verbunden? Und an diesem Tag wird das Leben der Menschen angeschaut. Wie hat er gesprochen? Jesus sagt jedes unnütze Wort. Für jedes unnütze Wort werden wir uns verantworten müssen. Es wird betrachtet werden, wie hat er gehandelt? Wie hast du deine Mitmenschen behandelt? Bezeugt dein Leben tatsächlich, dass du durch den Glauben an Jesus befreit wurdest? Wenn an dem letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn du vor dem Thron Christi stehst und wenn dein Reden und Handeln beurteilt wird, gibt es Hinweise darauf, dass du ein neues Leben hast? Dass Jesus dein Leben neu gemacht hat? Ich frage nicht, ob du vollkommen heilig und sündlos gelebt hast. Ich weiß die Antwort. Aber ich frage dich, gibt es einen klaren Hinweis darauf, dass es nicht nur ein äußeres Bekenntnis war, sondern dass dein Leben verändert wurde? Dass du wiedergeboren bist? Dass du von deiner Sünde überführt wurdest und du Vergebung von Christus erfahren hast und in ihm deine Hoffnung ist und er dein Herz verändert hast? Jakobus stellt hier ein wichtiges und unerlässliches Kriterium heraus. Eine Sache, die wird absolut offenbar werden. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Mit Worten und Taten der Barmherzigkeit verdient kein einziger Mensch das ewige Leben. Ich wiederhole es hier, weil wir uns so schnell betrügen. Wir lesen das und verdrehen es. Mit Worten und Taten der Barmherzigkeit verdient kein einziger Mensch das ewige Leben. Niemand tritt hinein in das Reich der Herrlichkeit wegen seiner Barmherzigkeit. Aber was unser Bibeltext hier hervorhebt, ist dies. Niemand, den Jesus in sein Reich hineintreten lässt, wird hineingehen ohne Barmherzigkeit. Ohne dass Barmherzigkeit in seinem Leben sichtbar wurde, durch das, was Christus durch den Glauben in dem Christen gewirkt hat. Barmherzigkeit ist eine Frucht des Geistes. Es ist ein Beweis und Beleg für echten, gottgewirkten Glauben. Denn jeder, der wirklich an Jesus gläubig geworden ist, der klopft sich nicht selbst auf die Schulter und sagt, ich war schlau genug, Jesus als König zu wählen. Ich war würdig genug, den Weg des Lebens zu gehen. Oh nein. Sondern jeder, der von der Gnade des Evangeliums ergriffen wurde, der wird sagen, ich war völlig unwürdig. Ich war ein großer Sünder und habe nichts Gutes verdient. Aber Jesus hat mich aus lauter Gnade gerettet. Er hat seine Barmherzigkeit über mich ausgeströmt. Ich kann es selbst kaum fassen. Ich habe nicht bekommen, was ich verdient habe. Sondern ich habe einen so barmherzigen Herrn, der mir Gnade um Gnade geschenkt hat. Und es ist nun eine Gesetzmäßigkeit, dass die, denen Barmherzigkeit widerfahren ist, zu neuem Leben. Diese Barmherzigkeit ihr Leben verändert. Und sie nicht anders können, als auch Barmherzigkeit zu üben an den Mitmenschen. Wer sich Christ nennt, aber vor dem Gericht Gottes offenbar wird, dass sein Leben trotz seines Bekenntnisses voller Unbarmherzigkeit war. Jakobus sagt, er wird das volle Strafgericht Gottes erfahren. Ohne alle Barmherzigkeit. Es wird enttarnt werden, aufgedeckt werden. Dieser, er nannte Jesus seinen König, aber gehörte ihn nicht, niemals zu ihm. Sein Leben der Unbarmherzigkeit beweist, dass er die Barmherzigkeit Gottes nie erfahren hat, nie erkannt hat, nie ergriffen hat, sich nie im Glauben an Christus anvertraut hat. Sondern sein Herz ist stolz und hart geblieben wie zuvor. Denn er kennt Jesus nicht. Seine Selbstsucht, seine Gier, sein Stolz, die thronten wie ein König über sein Leben. Aber derjenige, der wahrhaftig befreit wurde, dem all seine Sünden vergeben wurden, der all seine Schuld erkannt hat, der überführt wurde durch das Gesetz, aber der erkannt hat, all meine Schuld, sie hängt am Kreuz. Christus ist hineingetreten, um all meine Schuld zu bezahlen. Der wird nicht länger unbarmherzig, grausam, berechnend und ohne Mitleid und Erbarmen mit seinen Mitmenschen umgehen können. Zumindest nicht lange. Ja, uns passiert es allen, dass es Tage gibt, wo wir falsch handeln, wo wir in falscher Weise ausbrechen, in einer Lieblosigkeit. Aber wenn wir zu dem Herrn gehören, ist das nicht etwas, was unser Leben bestimmt. Was unser Leben bestimmen kann. Es ist ausgeschlossen. Wenn du vor den Richterstuhl Christi trittst und Gott seine Bücher auftun wird und das größte Merkmal sein wird, oh, das war ein unbarmherziger Mann, dann wirst du das Strafgericht Gottes erfahren. Aber daran erinnert Jakobus. Denk daran, dass ihr befreit wurdet. Denkt daran, dass im Gericht offenbar wird, ob ihr wirklich befreit wurdet. Gott kannst du nicht betrügen. Aber betrügt euch auch nicht selbst. Sondern nun schaut auf das Gesetz der Freiheit. Ihr wurdet befreit. Was ist das Gesetz von uns fordert? Dass wir Liebe und Barmherzigkeit üben und nun redet so und handelt auch so, dass im Gericht nicht bezweifelt werden kann, dass Christus tatsächlich euer König ist und dass Christus tatsächlich euer Retter ist, dass er euch befreit hat von der Herrschaft der Sünde, die euch zuvor knechtete. Lasst erkennen, dass ihr die Gnade Jesu empfangen habt, dass der Geist Christi in euch wirksam ist. Stell dir vor, dir wird Unrecht getan oder jemand ist dir gegenüber unachtsam und das wurde dir zum Nachteil. Du hattest mehr Arbeit dadurch und du fühlst dich zurückgesetzt, du fühlst dich übergangen, du fühlst dich unfair behandelt. Ja, ihr Kinder, kennt ihr das? Der Bruder hat mehr bekommen als ich oder er hat mich zuerst die Zunge rausgestreckt. Was Jakobus sagt, ist, zeugt dein Leben von Barmherzigkeit, weil du weißt, dass du selber voller Sünde bist. Bist du gütig und mitfühlend und friedfertig und bist du bereit zu vergeben und nicht nur auf dein Recht zu pochen? Weil das Gesetz dich daran erinnert, wie viel dir vergeben wurde und es dein Herz erweicht hat. Das Gericht wird es offenbar machen. In diesem Gericht wird kein Mensch sich rühmen. Aber Jakobus, er spricht von einem Rühmen hier. Sogar ein verstärktes Rühmen, ein Triumphieren. Aber es ist nicht der Mensch. Es ist Christus, der wirksam ist. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Da, wo die Barmherzigkeit über den Richtgeist, eines Menschen triumphiert. Da wird deutlich, dass Gottes Barmherzigkeit über das gerechte Verdammungsgericht in Christus triumphiert hat. Lasst uns so reden und lasst uns so leben, dass nicht bezweifelt wird, dass Christus unser König ist, dass er uns befreit hat und dass wir Barmherzigkeit erfahren haben, die uns barmherzig macht. Dazu helfe uns Gott. Amen.